Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Bärbel und dies ist mein Podcast. In dieser Folge geht es um mein Selbstverständnis als Mutter. Du erfährst etwas über Erziehungsstile und warum es hilfreich sein kann, die Erziehungsstile seiner eigenen Eltern zu kennen, auch wenn man selbst nicht mit Kindern zu tun hat. Obwohl ich im Pädagogikstudium so viel über Erziehungsstile gelernt hatte, hatte ich keinen klaren definierten Erziehungsstil, als ich selber Mutter wurde. Ich wusste, was ich nicht tun wollte. Und ich wusste, was mir wichtig war. Wichtig war mir und meinem Mann, unsere Kinder als eigenständige Persönlichkeiten zu verstehen und ihnen von Anfang an auch so zu begegnen. Sie sollten sich angenommen und geliebt fühlen, so wie sie sind. Damit waren bestimmte Verhaltensweisen und Reaktionen vorgezeichnet. Die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kinder nahmen wir, unabhängig von ihrem Alter, genauso ernst wie unsere eigenen. In den meisten Situationen setzten wir auf Verständnis statt auf elterliche Ansage. Und ich erinnere mich, dass es Freunde gab, die das verständnislos kommentierten. »Ihr diskutiert so viel mit euren Kindern«, anders wird einfach gesagt, wo es was zu tun ist und dann ist es erledigt. Ich erinnere mich auch, dass mich diese Bemerkung lange verunsichert hat. Denn wir hatten Regeln und die galt es auch einzuhalten. Aber in vielen anderen Punkten ermutigten wir unsere Kinder, ihre eigene Meinung und Vorstellung zu sagen. Und manche der Regeln legten wir dann als Familie gemeinsam fest. Die wenigen unverhandelbaren Regelungen hatten einen guten Grund. Sie dienten zum Beispiel der körperlichen Unversehrtheit aller oder dem reibungslosen Ablauf des Miteinanders. Es gab zum Beispiel klare Regeln für die Mediennutzung oder Regeln für Aufgaben in den Sommerferien oder auch Hausaufgaben oder wo die Süßigkeiten aufbewahrt werden durften oder eben nicht. Es war hilfreich, dass mein Mann meine Ideen und Vorstellungen teilte. Und in anderen Fällen sagte er, du bist die Pädagogin, du weißt das besser. Das bedeutete für uns Eltern sehr viel Erleichterung, gerade weil wir uns gegenseitig nicht mit unterschiedlichen Sichtweisen oder Streitereien darüber vom Wesentlichen, also von unseren Kindern, ablenken ließen. Eigentlich empfand ich uns als Eltern sehr streng. Unsere Kinder jedoch schilderten uns immer wieder, dass sie uns als sehr offen und freizügig erlebten. Denn da unsere Kinder sich an die wenigen Regeln hielten, hatten sie in diesem Rahmen einen großen eigenen Gestaltungsspielraum. Als mein Sohn in der Schule sich für das Thema Erziehungswissenschaften interessierte, kam er eines Tages nach Hause und stellte mir strahlend vor, dass wir einen autoritativen Erziehungsstil praktizieren würden. Kennst du dich mit Erziehungsstilen aus? Damit du etwas vertrauter damit wirst, stelle ich dir die verschiedenen Erziehungsstile kurz vor. Und vielleicht kannst du dich an deine eigene Kindheit erinnern, um herauszufinden, welchen Erziehungsstil deine Eltern bevorzugten. Dabei kommen in der Regel ganz viele Mischformen vor, denn die wenigsten Eltern folgen einem Erziehungsstil bewusst. Der Erziehungsstil richtet sich oftmals nach dem, was wir in unserer eigenen Kindheit kennengelernt haben und gut oder schlecht fanden. Und es kommen dann auch die Einflüsse von außen dazu, Medien, Filme oder Studienergebnisse und die Ideen unserer Erziehungspartner und unsere Lebensumstände. Und unabhängig von allen bewussten Entscheidungen greifen wir in stressigen Situationen auf das zurück, was wir als Kleinstkinder oder Säuglinge selbst erfahren haben. Nun erstmal zu den theoretisch unterschiedlichen Erziehungsstilen in Reinform. Dabei hängt die Anzahl und Zuordnung von den Erziehungsstilen davon ab, welche wissenschaftliche Perspektive du wählst. Im Allgemeinen lassen sich aber die Beschreibungen von 4 Grundformen identifizieren. Diese Grundformen heißen autoritär, autoritativ, permissiv und vernachlässigend. Diese vier Grundformen basieren im Großen und Ganzen auf der Kombination von zwei Verhaltensdimensionen, der Fürsorgenden. Kontrolle und gezeigte Wärme. Am einfachsten stellst du dir zwei Schieberegler vor. Der eine reguliert die Kontrolle, der andere die gezeigte Wärme. Und je nachdem, wie die Regler eingestellt sind und kombiniert werden, entsteht ein unterschiedlicher Erziehungsstil. Kombinierst du hohe Kontrolle mit geringer Wärme, erhältst du den autoritären Erziehungsstil. Kombinierst du hohe Kontrolle mit hoher gezeigter Wärme, erhältst du den autoritativen Erziehungsstil. Kombinierst du geringe Kontrolle mit hoher Wärme, erhältst du den permissiven Erziehungsstil. Und keine Kontrolle und keine gezeigte Wärme ergibt den vernachlässigenden Erziehungsstil. Da sich verschiedene Forscher mit der Kategorisierung der Erziehungsstile auseinandergesetzt haben, gibt es noch viele weitere Bezeichnungen. Zum Beispiel kommt dann noch der demokratische Erziehungsstil, der laissez-faire Erziehungsstil oder der bindungsorientierte Erziehungsstil ins Spiel. Für meinen Podcast beschränke ich mich aber auf die Grundform und diese vereinfachte Darstellung der Kombination von zwei Dimensionen, Kontrolle und gezeigter Wärme. Um eine Erziehungsrichtung zu bestimmen, ist es dann hilfreich zu fragen, wie hoch die Kontrolle angesetzt ist und wie klar Wärme gezeigt wird. So ist der autoritäre Stil durch strenge Hierarchie zwischen Eltern und Kindern gekennzeichnet. Die Eltern haben die alleinige Entscheidungsbefugnis. Auf elterliche Ansage wird kindlicher Gehorsam erwartet und zu Widerhandlungen wird wenig Verständnis entgegengebracht. Der autoritäre Erziehungsstil ist durch ein hohes Maß an Wärme und Unterstützung geprägt. Gleichzeitig gibt es klare Regeln und Erwartungen. Es ist eine Mischung aus elterlicher Fürsorge und Kontrolle, bei dem die Eltern auf die Bedürfnisse ihrer Kinder eingehen, aber auch klare Grenzen ziehen und deren Einhaltung erwarten. Im permissiven Erziehungsstil liegt das Vertrauen auf die Fähigkeit zur Selbstregulation bei den Kindern. Mit einer enormen Wärme und Nachgiebigkeit werden Kinder unterstützt, erfahren aber kaum Grenzen oder Regeln. Der vernachlässigende Erziehungsstil ist eine Erziehungsform, bei der Eltern wenig oder keine Beteiligung am Leben ihrer Kinder zeigen. Sie bieten daher wenig emotionale Unterstützung und Wärme und setzen auch wenig bis keine Grenzen und zeigen wenig Interesse an den Kindern. Hast du jemals darüber nachgedacht, wie deine Zeit als Kind und besonders als Säugling deine heutigen Entscheidungen beeinflusst? Genau darauf gehe ich jetzt ein. Was bringt dir nun die Erkenntnis über diese Regler von Kontrolle und Wärme oder über die Namen der Erziehungsstile? Und was bringt es dir persönlich, sich mit den Erziehungsstilen deiner Eltern auseinanderzusetzen? Brauchst du vielleicht als Fürsorgende eine Einordnung deines Erziehungsstils? Meine Antwort auf diese Frage ist, um uns selbst zu verstehen, woher manche unserer Überzeugungen kommen oder warum wir auf manche Dinge so und nicht anders reagieren, ist es ganz hilfreich, sich bewusst zu machen, wie wir aufgewachsen sind. Und dabei ist es eben entscheidend, wie uns unsere Eltern erzogen haben. Es helfen einige Fragen, um sich an die Erziehung, wie wir sie als Kind erlebt haben, zu erinnern. Zum Beispiel, gab es ein klares Gefälle in der Macht, Entscheidungen zu treffen? Hast du Mitspracherecht als Kind erlebt? Haben sich deine Eltern fürsorglich oder sinnvoll kontrollierend gezeigt? Oder waren deine Eltern wenig involviert und haben alles durchgehen lassen? Oder hast du das Gefühl vermittelt bekommen, dass es beliebig war, was du tust? Oder hatten deine Eltern Interesse an dir und was du tust oder nicht? Hast du dich geborgen gefühlt, ohne machtlos zu sein? Waren sich deine Eltern in Erziehungsfragen einig? Oder wusstest du genau, wer von deinen Eltern wie reagieren würde? Wenn Eltern unterschiedliche Ziele verfolgen, dann ist das immer eine Quelle für Konflikte in der Familie. Und dabei steht außer Frage, dass jeder Elternteil Gutes für sein Kind will. Es sind oft nur völlig unterschiedliche Überzeugungen, Ängste oder Modelle, denen wir bei unseren Entscheidungen folgen. Und es hilft darum, immer zu ergründen, woher eine Entscheidung kommt, was die Zielvorstellung ist und zu überprüfen, ob diese Methode tatsächlich die einzige ist, die zum Ziel führt. Verständigen sich die Eltern dann über ihre Ziele, Intentionen und Gründe für eine Reaktion, können sie ihre Konflikte leichter lösen, eine gemeinsame Strategie entwickeln und sich damit weniger aufreiben. Ich stolperte vor langer Zeit über eine Langzeitstudie aus Großbritannien. Es wurden Kinder und ihre Eltern in Erziehungssituationen beobachtet und die Kinder wurden dann weiter als junge Erwachsene und schließlich als Selbsteltern beobachtet. Und die Erkenntnisse aus dieser Studie setzte den Grundstein für meine Erziehungsentscheidungen. Denn in der Studie wurde sehr deutlich, dass die Erfahrungen, welche du in der Kindheit machst, unglaublich prägend für dein ganzes Leben sind. Am intensivsten betrifft diese Prägung die Jahre, an die du dich oft aktiv nicht erinnern kannst. Es sind die Jahre, in denen du zwischen 0 und 3 Jahre alt bist. Und warum das so ist, liegt in der Natur der Sache. In den ersten 3 Jahren lernt ein Kind alles, was es braucht, um in einer Gesellschaft überlebensfähig zu sein. Es lernt die Regeln der Kommunikation, die Regeln der Fortbewegung und die ersten Schritte in die Autonomie. Mit 3 Jahren kann ein Kind die Worte der Erwachsenen verstehen und ausreichend individuell antworten. Es kann seine Bedürfnisse äußern und dazu beitragen, sie zu stillen. Also zum Beispiel selbstständig essen, trinken und in den meisten Fällen auch Harndrang und Stuhlgang spüren und kontrollieren. 3-Jährige kennen bereits die sozialen Spielregeln. Sie haben gelernt, wie Beziehungen funktionieren, wem sie vertrauen können und so weiter. In den weiteren Jahren kommt der Feinschliff und die Vertiefung dieser Erkenntnisse. Aber das Fundament ist für alles gelegt. Und wenn dieses Fundament Risse hat, bröckelig oder schief ist, dann hat das Lebenshaus, welches darauf gebaut wird, immer schwerer, stabil zu stehen. Zumindest schwerer, als wenn das Fundament stark, ausgeglichen und gerade ist. Mein Drang, jungen Eltern zu helfen, liegt genau in dieser Erkenntnis begründet. Die unglaublichen Auswirkungen der ersten 3 Lebensjahre auf das restliche Leben. Und für diejenigen, die sich immer wieder fragen, warum sie auf bestimmte Situationen so reagieren und nicht anders, oder die sich unsicher, gereizt fühlen, oder warum sie sich wohlfühlen, liegt ebenfalls die Antwort oftmals genau in den frühen Jahren ihres Lebens. Ich werde noch in vielen Podcasts auf diese Zusammenhänge eingehen, denn egal, ob du selbst Kinder hast, dich um Kinder kümmerst oder einfach nur mit dich selbst auseinandersetzt, zu wissen, welche grundlegenden Erfahrungen du als Kind gemacht hast, kann dir helfen, bewusste und gesunde Entscheidungen im Jetzt zu treffen. Ziel aller meiner Podcast-Folgen zum Thema Eltern-Kind-Beziehungen und Kommunikation folgen genau dieser Erkenntnis. Ich versuche Antworten auf die Frage zu finden, was Kindern hilft, gesundes Vertrauen in sich selbst und in andere zu entwickeln. Welche Regeln, Kommunikation, Fürsorge und Angebote helfen einem Kind, sich uneingeschränkt geliebt und angenommen zu fühlen? Und was kann ich tun, damit ein Kind als Erwachsener sich und seine Umwelt respekt- und liebevoll begegnet, selbstbewusst auftritt und bewusst und nachhaltig Entscheidungen trifft? Es ist meine Überzeugung, dass die Grundlage für alles Lernen und das gesunde Selbstbewusstsein im liebevollen Umgang mit dem einzelnen Kind liegt. Jedes kindliche Lernen erfolgt in Beziehung zum Lehrer und im ersten Schritt aus Beobachtung und Nachahmung. In den ersten Jahren lernt das Kind eben über seine Eltern und dann erweitert sich nach und nach das Spektrum der Bezugspersonen. Die Bedürfnisse unserer Kinder ernst zu nehmen, war darum der Versuch, diese Entwicklung so gut wie möglich zu machen. Für meinen Mann und mich war es daher wichtig, die Bedürfnisse unserer Kinder ernst zu nehmen. Dabei ging es nicht darum, jeden Wunsch zu erfüllen. Es liegt ein Unterschied darin, ob man das Bedürfnis und den Wunsch eines Kindes wahrnimmt und als gerechtfertigt sieht, oder ob man die Wünsche oder die Bedürfnisse als weniger wichtig abwertet oder sie gar abspricht. Für uns war es wichtig, dass wir unseren Kindern vermitteln: Wir verstehen, dass du noch ein Eis oder eine Schokolade willst. Aber es gibt gerade gute Gründe, die dagegen sprechen. Oder: Wir verstehen und sehen, dass du gerade wütend bist, aber es gibt bessere Möglichkeiten, dieses Gefühl auszudrücken, als zu beißen oder zu schlagen. Als junge Eltern waren wir weit entfernt davon, treffsicher die richtigen Methoden zu finden oder zu wählen. Und mit allem, was ich heute weiß, würde ich an etlichen Punkten andere Entscheidungen getroffen haben. Das ist noch ein Grund für meinen Podcast. Ich möchte Eltern oder auch Fürsorgende eine Chance geben, von meinen Erfahrungen zu profitieren. Denn sichere Bindungserfahrungen mit feinfühligen, verlässlichen Bezugspersonen ermöglichen Kindern, ein Grundgefühl von Vertrauen und Sicherheit zu entwickeln. Und das ist der Grundstein zu einem gesunden Verhältnis zu sich selbst und der Umwelt. Über positive Beziehungserlebnisse lernt das Kind, wie es seine Emotionen wahrnimmt, reguliert und mit anderen angemessen teilt. Dabei haben diese verlässlichen und liebevollen Bindungserfahrungen großen Einfluss auf das Selbstwertgefühl, die Lernfähigkeit und die Bindungsfähigkeit im späteren Leben. Kinder mit guter und stabiler Bindungserfahrung haben es später leichter in der Bewältigung von Krisen und Herausforderungen. Zusammengefasst: Als Eltern und Fürsorgende können wir unseren Kindern in den ersten Jahren ihres Lebens entweder Kraft, Selbstbewusstsein und Vertrauen in sich und andere geben oder Unsicherheit, fehlendes Selbstbewusstsein, Misstrauen in andere und weitere Stolpersteine. Vor einiger Zeit stellte uns ein Freund einen wundervoll berührenden Film vor: Der wunderbare Mr. Rogers. Es ist ein Film, der auf einer wahren Persönlichkeit basiert, nämlich auf Fred Rogers. Der war im amerikanischen Fernsehen eine Institution mit seiner Show Mr. Rogers' Neighborhood. Die lief von Ende der 60er Jahre an bis Anfang 2000. Es war eine Kindersendung, der auch Erwachsene gut folgen konnten. Ich kannte weder den Film noch den beschriebenen Mr. Rogers und seine Fernsehsendung. Aber es gab für mich einige Zitate in diesem Film, die mit mir stark resonierten. Nichts, dass das etwas Neues gewesen wäre, aber etwas essentiell Wichtiges und Richtiges. Ein Zitat davon lautet: Das Wissen, dass wir genauso geliebt werden können, wie wir sind, ist das größte Bedürfnis unseres Lebens. Und ich ergänze mal dazu: Und wenn es uns in der Kindheit nicht vermittelt wird, arbeiten wir uns daran ein ganzes Leben lang ab. Fühlen wir uns als Kind nicht geliebt, so wie wir sind, dann wird unser Fundament schief und bröckelig. Und wir versuchen mit unsäglichem Aufwand und Ehrgeiz, diesen Makel zu kompensieren. Das kann gute, aber meist schlechte Auswirkungen haben. Denn bei den meisten gelingt die Kompensation nicht oder nur mittelmäßig. Kinder, die das Gefühl haben, nicht geliebt zu sein, haben oft als Erwachsene Probleme, Grenzen zu setzen oder einzuhalten. Sie leiden unter Schuldgefühlen, wenn sie mal an sich selbst denken, oder haben Bindungs- und Vertrauensprobleme. Der Erwachsene versucht, die Liebe, die ihm gefehlt hat, zu finden. Oftmals ist den Betroffenen das gar nicht klar und daher entstehen oft ungesunde Lösungsstrategien. Und auch Therapien helfen nur begrenzt. Die Liebe und Akzeptanz, die als Kind nicht gespürt wurde, ist sehr schwer später auszugleichen. Es gibt wenige, die es schaffen, dieses Gefühl der Leere, dieses Leid, den Schmerz, die Unvollkommenheit in berührende Kunst oder in absolute Leistungstreiber umzuwandeln. In ihrer Jagd nach dem Ziel, sich geliebt zu fühlen, nutzen sie ihre Talente und werden herausragend. Und es scheint mir, dass es sehr wenige erfolgreiche Menschen gibt, welche in ihrer Kindheit nicht die eine oder andere absolut meist emotionale Katastrophe erlebt haben. Das ist für meinen Erziehungsstil fast schon ein Wermutstropfen, denn natürlich würde ich gerne sehen, dass meine Kinder erfolgreich sind und ihre Talente zur Exzellenz nutzen. Doch auch wenn ich meinen Kindern Erfolg wünsche, dann wünsche ich mir doch mehr noch, dass sie ein gutes und befriedigendes Leben haben. Idealerweise ein Leben, das das Leben anderer positiv berührt und in dem sie sich selbst und ihren erbrachten Leistungen rundum glücklich sind. Daher ist mir das Legen eines stabilen Fundaments wichtig gewesen. Bislang bilde ich mir ein, dass wir das geschafft haben. Aber ich wäre natürlich nicht ich, wenn ich nicht immer wieder Selbstzweifel hegen würde und mir denke, das können andere besser. Das gehört eben zu mir. Aber auch zu mir gehört der Wunsch, mit meinem Tun und Sein die Welt ein klein wenig besser für andere zu machen. Und das hoffe ich eben auch mit diesem Podcast zu leisten. Du bist ein toller Zuhörer. Vielen Dank für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du auch wieder die nächste Folge einschaltest, wenn es wieder heißt:
Das können andere besser.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass es mich und andere gerne wissen. Und wenn sie dir nicht gefallen hat, dann lass es mich auch wissen. Aber schau mal, ob dir dann die nächste Folge gefallen wird. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.
Das können andere besser. Wozu?